Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hass und Hetztiraden in den sozialen Medien sind ein konstantes, riesiges Problem. Falschinformationen, das Verbreiten abstruser Verschwörungsfantasien ebenso. Nutzer werden zugespammt, beleidigt und eingeschüchtert. Andere lassen sich einschwören auf nicht mehrheitsfähige Botschaften. Eine digital organisierte internationale Tagung des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat sich heute mit der Strategie des Löschens von Inhalten beschäftigt. Philipp Schnee hat daran teilgenommen und 8 Stunden lang zugeschaut, zugehört. Guten Abend.
Hallo.
Ein Programmpunkt war das sogenannte Deplatforming. Was ist das und wie wirksam ist das als Mittel gegen Propaganda und Hass?
Na, neben den Löschen von einzelnen Hassbotschaften oder Fake News gibt es ja auch die Möglichkeit, ganze Accounts zu löschen, also Akteure, die immer wieder auffallen, ganz von Plattformen zu sperren. Und das meint eben genau Deplatforming von eben YouTube, von Facebook, von Twitter. Und im vergangenen Jahr ist das zum Beispiel der sogenannten identitären Bewegung im großen Stil passiert und das hat diese rechte Gruppe doch auch schon ziemlich empfindlich getroffen. Denn die extreme Rechte ist ja inzwischen eben sehr stark angewiesen auf die sozialen Medien, um Leute anzusprechen, um dort zu rekrutieren, um zu mobilisieren, um zu organisieren und vor allem auch für ihre Finanzierung. Und da hilft eben die Plattforming schon und trifft sie auch empfindlich. Mir ist das erst heute wieder auf Twitter begegnet. 1%, das ist so ein rechtes Netzwerk oder eine Netzwerkorganisation, hat sich dabei auf Twitter enorm beschwert, dass sie jetzt vor ein paar Tagen auf YouTube gesperrt wurden. Also Deplatforming nimmt eben einfach die Reichweite und die Sichtbarkeit und nimmt so der radikalen Rechten eigentlich genau diesen Raum, den sie durch die sozialen Medien in den letzten Jahren eben erst gewonnen haben.
Nun kann man Accounts löschen, das ist das eine, aber die Hassakteure verschwinden ja nicht. Wie verhalten die sich nach der Löschung der Plattform?
Na, es gibt ja immer wieder die Versuche, dann einfach neue Accounts mit neuen Accounts zurückzukommen, die dann aber auch wieder gelöscht werden. Und eine andere große Strategie ist eben, auf alternative Plattformen auszuweichen, also weg von den Mainstream-Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter. Und am beliebtesten in Deutschland ist dort momentan, das hat man jetzt gerade in der Corona-Pandemie immer wieder gehört, wahrscheinlich Telegram. Telegram, das wurde heute auch immer wieder ständig erwähnt. Das ist ja so ein Messenger-Dienst, wie manche kennen wahrscheinlich noch eher das populärere WhatsApp, also so eine Messenger-Dienst, wo man Freunde, Bekannten, Verwandten Nachrichten schicken kann. Aber dort kann man eben auch Kanäle eröffnen und dort erreichen rechte Akteure bis zu 6-stellige Followerzahlen und zwar direkt aufs Handy, also mit Push-Nachricht mitten ins Leben rein, so ein bisschen. Und ein Problem bei Telegram ist, dass das eben vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja vor jetzt auch erst verabschiedet wurde, um eben auch sozialen Medien, sozialen Plattformen vorzuschreiben, dass sie sich gegen Hassnachrichten, gegen Fake News und so weiter engagieren müssen und die auch löschen müssen. Und bei Telegram sieht man jetzt eben ein Problem der Gesetzgebung, denn die hinkt eben einfach hinterher. Telegram gilt dort immer noch als Messenger-Dienst, aber eben nicht als soziales Netzwerk, was es heute faktisch eben schon ist. Und das war eine Forderung eben heute auch, dass man, um ein bisschen so in Vorhand zu kommen bei diesem Katz-und-Maus-Spiel der schnellen Entwicklung im Internet, eben alternative Plattformen ernster nehmen muss in der Politik und auch von den Unternehmen.
Also engagierte Zeitgenossen, Behörden kommen eigentlich nicht hinterher. Facebook hat als zentraler Kanal ausgedient. Wurden denn noch andere Plattformen, Telegram vergleichbar genannt, die man wirklich aufmerksamer beobachten sollte?
Ja, ganz spannend fand ich, dass dort Instagram genannt wurde. Das wird ja von vielen eher noch so als so ein bisschen das Feel-Good-Netzwerk wahrgenommen, wo es schöne Fotos und schöne Gesten gibt. Aber auch da gibt es immer mehr und mehr rechte Propaganda, also wirklich auch harte rechte Propaganda, aber eben auch Influencer und Influencerinnen, die dort auf Instagram erstmal recht harmlos daherkommen, aber dann verlinken auf andere Plattformen, wo sie dann schon sehr viel deutlicher sind und sehr viel deutlicher eben Hass und Hetze und Fake News verbreiten.
Wenn Deplatforming wirklich wirksam wirkt, wie reagieren denn rechtsextreme Akteure darauf?
Ja, eins haben wir ja eben gerade schon gehört, also diese Abwanderung auf alternative Plattformen und andererseits aber auch durch, das wurde heute so schön semantische Mimikrie genannt, also durch uneindeutigere Sprache, vieldeutigere Begriffe, aber eben auch dadurch, dass sie mehr Bilder, mehr Videos und mehr Audios benutzen. Das heißt, einfach deshalb, weil das einfach viel schwieriger zu kontrollieren und zu filtern ist. Also Bilder, Videos und Audios sind eben extrem viel schwieriger zu kontrollieren als Texte.
Also Löschen und Deplatforming, das sind ja Reaktionen auf Hass und Drohung. Wurde denn, Philipp Schnee, auch darüber gesprochen, was präventiv getan werden kann und muss?
Ja, auch schon im Eröffnungsvortrag, da nenne ich jetzt mal einen Namen, sonst habe ich die jetzt heute rausgelassen. Cynthia Miller-Idris, das ist eine US-amerikanische Forscherin, die hatte da eine ganz schöne Analogie und erzählte eben, dass man eben Hass und Fake News nicht nur eben direkt angreifen oder löschen muss, sondern eben auch die Rezipienten, die User direkt in den Blick nehmen sollte. Und sie nannte da als sozusagen eine Analogie eine Gesundheitskampagne gegen Fast Food. Da hätte man gelernt, dass es wenig Sinn hat, Langzeitfolgen zu erklären. Das bringt einfach nichts, sondern Jugendlichen haben sie erklärt, wie Werbung funktioniert und wie sie eben durch die Werbung manipuliert werden. Und niemand will manipuliert werden. Und diesen Effekt wollen sie eben auch nutzen, um gegen Propaganda und Desinformation vorzugehen. Also mehr die Funktionsweise von Propaganda, von Desinformation zu erklären, damit die Leute eben nicht so schnell sozusagen auf diese Schiene kommen, weil sie ja selber auch nicht manipuliert werden wollen. Das ist eben so dieses Stichwort der Aufbau von Medienkompetenz. Das war ein großes Beispiel. Also etwas vorausschauender, vielleicht wehrhafte oder einfach auch nur weniger anfällige Online-Communities zu bilden, aufzubauen. Das war ein Vorschlag. Ein weiterer ganz interessanter war auch viel stärker bei konkreten Ereignissen, also zum Beispiel bei terroristischen Anschlägen, direkt sofort enges Management in den Communities zu betreiben, also direkt in die sozialen Netzwerke. Das heißt, direkt vor Ort zu gehen in solchen konkreten Situationen, weil genau in solchen Situationen, in diesen Momenten dann sehr viele Menschen in radikalisierte Kreise gezogen werden.
Es gab am Ende der Tagung noch die Chance, die Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen. Auf dem Podium saßen unter anderem Justizministerin Christine Lambrecht und eine Vertreterin von Facebook. Wie haben die Vorschläge der Experten und Expertinnen aufgenommen?
Na, ich würde mal sagen, es war für mich sehr unbefriedigend. Die Vertreterin von Facebook betonte, dass schon viel getan werde. Und das stimmt ja auch. Es wird viel mehr getan als vor ein paar Jahren, aber auch nur nach erheblich öffentlichem Druck und durch erheblich öffentlichen Druck. Und da fand ich es ganz interessant, was in der Tagung zuvor ein Teilnehmer aus der Slowakei geschildert hatte. Der meinte, dass Facebook dort noch immer sozusagen die Hauptplattform für Hass und Gewalt ist. Vielleicht liegt das daran, könnte man vermuten, weil die Slowakei ein sehr kleines Land ist mit einer kleinen Sprachgemeinde und Facebook dort eben nicht ganz so konsequent vorgeht. Zumindest wissen die Leute in der Slowakei nicht, was wirklich getan wird von Facebook-Seite aus. Und Christine Lambrecht betonte natürlich, was alles auf den Weg gebracht wurde, unter anderem auch das Netz-DG, wirkte aber für mich dann doch irgendwann so ein bisschen hilflos, als sie dann erklärte, auch sie macht viele Anzeigen wegen Morddrohungen und Beleidigungen, bekommt aber immer wieder von der Polizei die Rückmeldung, Täter war nicht zu ermitteln. Und wenn das natürlich der Justizministerin so geht und die sich so, ja, so fast ein bisschen wehrlos rüberkommt, fragt man sich schon, was kann überhaupt helfen? Also wo ist da das Leck? Wo ist der schwarze Peter zu suchen? In der Politik oder bei den Unternehmen, die da die Daten nicht rausgeben? Und das ließ mich dann am Ende dann doch von diesen beiden Seiten, von der Politik, von den verantwortlichen Unternehmen so hilflos zurück, muss ich sagen.
Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat heute eine internationale Tagung organisiert, digital. Es ging darum, wie man Rechtsextremen den Zugang zu sozialen Kanälen und Messenger-Diensten für ihre Propaganda verwehren kann. Philipp Schnee hat die Tagung beobachtet. Danke für den Bericht.